SAI Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Wir sind mit unserem Mikrofon zu Gast bei Renate Krienitz und Anne Tusche. Einige von Ihnen werden die beiden kennen. Und wenn nicht, dann wissen Sie nachher Bescheid. Seien Sie gespannt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Zwei Augenpaare schauen mich erwartungsvoll an. Ich lasse natürlich dem Alter den Vortritt und fange dann mal mit Renate an. Renate, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das allererste Mal den Namen von Sai Baba gehört hast?
Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das war ungefähr 1984 oder eventuell auch schon 1983. Ich war damals Lehrerin für Atem und Gesang, selbstständig, und es kam plötzlich ein Schüler zu mir, der unbedingt das Arati singen lernen wollte. Ich hatte null Ahnung von Arati, null Ahnung von Sanskrit. Ich kam voll aus der Klassik her, war im Philharmonischen Chor gewesen, hatte da gesungen, die ganzen großen Werke, und es war mir sehr suspekt. Ich konnte nichts damit anfangen. Und er konnte wirklich keine Stimme halten, gar nichts. So. Naja, das war ja mein Beruf. Also ihn dahin zu bringen, dass er wieder langsam irgendwie mal eine Melodie singen konnte. Und wir haben auch eine ganze Weile gearbeitet miteinander. Und er muss irgendwann mal was anderes angehabt haben, denn ich sah dann plötzlich eine Kette bei ihm. Und ich dachte noch, ach, hey, ein Sanyasi, naja, Die hatten ja so ihre eigene Sprache immer und ihre eigene Art, und naja, ich fragte nach. Ja, man siezte sich noch, sie haben ja da eine Kette, wer ist denn das da drauf? Und dann sagt er so ganz ruhig, ja, das ist Satya Sai Baba. Und dann fragte ich ihn, wer ist denn Satya Sai Baba? Und dann gab es 5 Worte. Das ist eine göttliche Inkarnation. Und das, wuff, ging in mein Herz hinein und ich war gefangen.
Das ging ja schnell, ja.
Ich dann sofort, Also ich wusste, das ist es, was ich immer gesucht habe, und fragte ihn gleich, ja, gibt es da Bücher, gibt es da Filme? Und dann sagt er, ja, hier gibt es eine Gruppe und die ist sogar in Zehlendorf und da gibt es Filme zu sehen und ich könnte mir auch mal ein Buch leihen. Und dann lieh er mir das Buch von dem Sandweis, der Heilige und der Psychotherapeut. Und ich habe das verschlungen und da war ja dann auch so ein schönes Bild vom Swami. Ich habe mich also voll verknallt.
Das war auch mein erstes Buch. Ich habe immer geheult.
Also ich war auch total angetan und habe dann nur gedacht, ich muss hin, ich muss hin, ich muss hin. Und dann guckte ich mir Filme an. Die Ruth Ganzer war damals Leiterin des Zentrums. Und die zeigte mir dann Filme. Da gab es einen ganz wundervollen Film, den es leider nirgendwo mehr gibt. Da wurde so ein Tag in dem Ashram gezeigt, wie die Sonne aufgeht, wie die Ochsenkarren fahren, dann wie Baba rauskommt zum Darshan. Erst hörte man die Priester im Tempel und dann wurde es immer heller, die Sonne ging auf. Also den ganzen Tag wurde gezeigt und Swami war da und auch ein Interviewraum. Und das, ich habe geheult und geheult und geheult und fand das also so anrührend und ich wusste genau, das ist es, ne? Und dann wollte ich natürlich hin. Und das klappte geltlich nicht. Und dann sagte mir mein Schüler immer, wenn Swami dich haben will, dann wirst du da hinkommen. Und so war's.
Wie alt war der Schüler?
Ich denke mal Anfang 30. War ein Heilpraktiker.
Ist es jetzt ein Barber, den wir kennen, wo wir sagen, ach, der ist das?
Ja, das möchte ich nicht sagen, wer das ist, weil das hat noch andere Beweggründe, aber der war eben Barber Devotee, ja. Und dann ging das weiter, dass ich eben einfach ja, gespart habe. Und dann war es 1986 soweit, da war das Geld da und nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann. Und meine Tochter Anna war sofort bereit, auch mitzukommen. Und dann waren wir zu dritt und fuhren das erste Mal nach Puttaparthi. Und das war eine sehr abenteuerliche Reise, insofern als wir 30 Stunden brauchten, um überhaupt hinzukommen. Wir mussten noch übernachten in Bangalore, so 3-4 Stunden in so einem Hotel, was nicht gerade sehr vertrauenswürdig war. Und dann sind wir so morgens in den Sonnenaufgang gegangen und das werde ich nie vergessen, wie das war, weil ich kam mir vor wie in der Bibel, wie eine biblische Landschaft, durch die ich fuhr. Die Sonne ging auf und die Landschaft war auf der rechten Seite vom Mond beschienen, blau, grau, violett und auf der linken Seite gold, orange, rot.
Das hab ich. So ein Kitsch.
Ja, aber ein schöner Kitsch, sehr schöner Kitsch. Und dann kam mir ein Puttaparthi an und da wurde gerade die Lines, ich hatte keine Ahnung, was das alles ist, und eine Frau, die wir während des Fluges kennengelernt hatten, die hat uns gleich unter ihre Fittiche genommen. Schnell, 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 schnell. Wir müssen da rein und so weiter. Und setzt euch hier hin. Und oh, du hast kein Tuch. Na, hier hast du noch eins. Und ich im Sommerröckchen und so noch da gesessen und Anne mit mir. Mein Mann war irgendwie auf der Menszeit halt. Dann hatten wir die zweite Leine gezogen. Oh, na, das war ja was. Dazu muss ich sagen, ich hatte nur die Vorstellung, dass ich Baba als kleines orangefarbenes Pünktchen irgendwo sehen würde, weil der Sandweis das so geschrieben hatte. Er sagte, es werden so viele Menschen da sein, dass man Gott nachher nur als kleines orangefarbenes Pünktchen sieht. Ja, aber ich saß in der zweiten Line und er kam wahrhaftig da raus und ich hatte so einen Respekt. Ich sag, guck mich bloß nicht an, guck mich bloß nicht an, lass mich bitte dich angucken, aber nicht umgekehrt, das halte ich nicht aus. Ja, und so war's. Also ich konnte ihn einfach in Ruhe betrachten und es war wunderschön, wunderschön.
In diesen frühen Jahren gab es ja gute Chancen, ein Interview zu bekommen.
Ich habe 4 Interviews gehabt im Laufe der Zeit.
Aber davon möchtest du nicht so gern erzählen, hattest du mir vorher gesagt.
Also wir hatten 88 ein Interview, davon kann ich schon gerne erzählen. Also 88 waren wir in Brindavan. Da war Baba gar nicht im Puttaparthi, sondern im Brindavan. Ich war mit meinem Mann alleine dort. Und es war so, dass mein Schüler dort auch war. Und wir hatten uns auch oft getroffen und unterhalten. Und dann erzählt er mir, du, da hatten wir uns dann wieder geduzt allmählich. Wir waren ja nur Baba-Devotis. Unsere Gruppe kriegt morgen ein Interview. Oh. Und dann dachte ich mir, das muss ja ein Gefühl sein, das muss ja toll sein. Und wir guckten so nächsten Morgen über den Marktplatz und dann, wir waren außerhalb des Ashrams und dann ging er so vorbei und ich fand es so toll, da muss das schön sein, jetzt da hinzukommen, unter diesem herrlichen Baum und zu sitzen und dann zu wissen, ich kriege ein Interview. Also ich habe mich so mit gefreut mit der Gruppe. Und dann kamen wir auch zu diesem wunderschönen Baum, wo man dann saß und plötzlich sah ich, wie die Männer aufstehen aus meiner Gruppe. Und dann wurde nicht die Gruppe zum Interview eingeladen, sondern wir. Plötzlich unsere Gruppe wurde eingeladen, nicht die andere deutsche Gruppe, sondern wir. Und ich stand dann mit auf, war wie betäubt, ging dann in diesen wunderbaren Tempel rein und ich habe nur geweint. Also ich saß da und musste meinen Sari nehmen, um mich trocken zu legen. Und mein Mann kam gleich tröstend zu mir rüber und dann hat er ganz streng gesagt, Menschzeit. Also er ist dann wieder rübergegangen und ich saß direkt vor seinen Füßen. Und dann, ich habe ihn halt nur so gesehen und dachte dann irgendwann mal so im Laufe der Zeit so bei mir, ob ich denn mal die Füßchen anfassen durfte. Und dann habe ich tatsächlich die Füßchen angefasst. Mit dem Erfolg, dass ich den ganzen Nachmittag im Fieberwahn lag. Ich kochte.
Wie haben die sich angefühlt?
Kann ich nicht mehr sagen, nur samtweich, das weiß ich noch. Dann fragte er mich auch, das war ein ganz komisches Gespräch in Anführungsstrichen. Ich war voll benommen, wie es mir geht. Und in mir, wie soll es mir denn gehen? Wie geht es mir denn? Ich habe keine Ahnung, wie es mir geht. Hat er geantwortet, na doch, nicht so gut. Ach so, nicht so gut, aha. Ach so, ach, mir geht es nicht so gut. Ja, warum denn nicht? Weil, keine Ahnung, warum es mir nicht so gut geht. Also es war Leere da oben. Und dann fragte er, ob ich denn auch nach Potapati komme. Und dann gesagt, ja, na, wo der Herr hingeht, da gehe ich natürlich auch hin. Aber das habe ich nicht gesagt, ich habe es nur gedacht. Und dann war es auch vorbei, dann ging es so.
Hatte denn dieses Nicht-Gespräch eine irgendwie geartete Auswirkung?
Also, er ist immer da. Und auch wenn ich bete, er ist immer da. Wenn ich singe, ist er immer da. Also ich habe da keinen neuen Aspekt, keinen anderen. Er ist meine große Liebe.
Wie alt warst du damals?
44? Nee, 54, nee.
44. Von deinem Geburtsdatum her muss 88, 44 sein.
Okay, die Mutter guckt jetzt die Tochter an, jetzt sind sie am Kopfrechnen. Ne? Gut, dann gehe ich mal zu Anne rüber jetzt.
Du warst damals 16.
Als ich Baba kennenlernte, ja. Mhm. Sie hat mir das ja erzählt. Ich sag mal, wir waren auch, finde ich, gut vorbereitet. Ne? Also nach der Scheidung von deine Scheidung füllte sich das Bücherregal also mit Literatur, psychologisch, spirituell. Und da gab es auch Bücher, die darüber sprachen, dass Jesus Christus wiedergeboren werden soll.
Wer oder was füllte diese Bücherborde?
Ja.
Von dir, warst du denn immer schon auf der Suche?
Ja, also es war so, dass ich auch als Kind schon so etwas merkwürdige Anwandlungen hatte, wenn ich ins Bett ging. Da hatte ich dieses Gefühl, ich werde immer weiter, weiter, größer, größer, ich habe keinen Körper mehr. Es wurde dann immer größer und irgendwann musste ich aber Stopp sagen, weil dann die Angst kam. Ich löse mich völlig auf. Und das habe ich auch nie vergessen. Und dann war es so, dass ich in einer sehr großen Krise saß mit mir selber, weil die Ängste in meinem Leben also überhand nahmen. Und dadurch lernte ich diese Atemtherapie kennen, die ich dann weitergegeben habe. Und von dem Moment an hatte ich sowieso Bücher über Yogananda gelesen und alles, was mir in die Finger kam. Und das war ja in die 80er Jahre, da gab es ja nun also Bücher über Bücher, alles brach auf und Anne las dann alles, was in meinem Bücherregal war.
Konntest du mit deinen Eltern denn darüber sprechen?
Ich hatte nur eine Mutter und mit der konnte ich darüber nicht sprechen, nein, nein.
Okay, Anne, also die Bücherregale füllten sich.
Ja, genau. Und dann gab es ein Buch und da stand eben auch, Jesus Christus würde wiederkommen. Und als wir dann diese Nachricht bekommen haben, Gott hat sich inkarniert in Indien, war auch für uns, das war irgendwie so klar, der kann auch gar nicht woanders geboren werden. Deswegen hatte ich so das Gefühl, ja, vielleicht war das dieses Lesen von diesen ganzen Büchern schon so eine Art Vorbereitung, dass wir da eigentlich nur noch drauf gewartet haben, dass uns diese Information irgendwann erreichte, ja.
Und dein erster Besuch in Indien dann? Sei Baba denn das erste Mal sehen?
Oh, das war schwierig. Das war schwierig. Also, da ging es mir auch so ähnlich, dass ich sagte, oh nee, erstmal, ich möchte ihn erstmal angucken. Ich möchte erstmal nicht angeguckt werden. Und dann hat er mich aber irgendwann angeguckt. Und dieser Blick, das ging so tief, dass ich wusste, wow, der weiß alles über mich. Also wir sind ja nach Indien gegangen, um eigentlich zu überprüfen, stimmt das alles, was wir da gelesen haben, gehört haben, in den Filmen gesehen haben. Und als er mir dann in die Augen geguckt hatte, wusste ich einfach, das stimmt alles. Da gab es keinen Zweifel mehr. Aber damit kam dann eben auch die Angst, ne? Weil ich eben dachte, wow, da ist Gott, der weiß alles. Und wer weiß, ob nicht so in meiner dunkelsten Tiefe irgendwas ist, was ich selber nicht weiß, was irgendwie böse ist oder so. Ne? Und dadurch habe ich Baba immer nur erstmal nur im Shiva-Aspekt erlebt. Und davor hatte ich irgendwie große Angst.
Das heißt, du bist auch im christlichen Glauben erzogen worden, so mit Gott?
Nee, muss ich mitgebracht haben, weil ich bin atheistisch erzogen worden. Das finde ich auch sehr gut, weil ich sozusagen nicht geprägt worden bin von irgendwas, ne, sondern da ganz freiwillig hingeraten bin. Okay, ich bin eingesegnet worden, da habe ich natürlich viel davon gehört. Das wollte ich irgendwann, weil ich wollte mich damit beschäftigen. Aber sonst wusste ich nicht so viel über das Christentum und ich hatte auch keinen Zugang dazu. Ne? Also Gott kam zuerst zu mir in Form von der göttlichen Mutter und zwar in so überdimensionierter Gestalt, damit ich die auch wirklich erkenne im Traum, dass es sie ist. Und erst als ich dann erkannt habe, ach so, das ist die göttliche Mutter, kam sie in menschlicher Gestalt in die Träume, weil ich sie dann erkennen konnte, ne? Also ich hatte sehr viele Träume mit der göttlichen Mutter und in Aspekten, wo die einfach in gigantischer Form erschien. Ja. So gigantisch, ja, dass ich sofort aufgegeben habe, weil die so gigantisch war. Da brauchte ich gar nichts mehr entgegensetzen oder so. Ne. Ich war wirklich ein Staubkorn zu ihren Füßen.
Gigantisch in der Größe?
Wirklich gigantisch in der Größe. Die wohnte in einem Haus, das hatte Türen, das kann man sich nicht ausdenken, wie riesig die waren und die göttliche Mutter eben so riesig und ich wirklich ein Staubkorn davor. Also ich konnte gar nicht umhin, sie als solches wahrzunehmen. Ja. Und erst später, sehr viel später, kam sie in menschlicher Form. Und die kam manchmal auch als Ungeheuer. Also eher als Kali, dass man sich wirklich eigentlich fürchten konnte, ja. Ja, also.
Das heißt, du bist den Weg über den formlosen Gott gegangen, hattest aber trotzdem dann doch Angst vor unserem doch weltlichen Begriff Gott.
Genau. Über diesen formlosen Aspekt. Ja, ja. Für mich war es eben eher so, ich musste irgendwann mal lernen, eine Form zu lieben. Ne, das war dann eben Sai Baba. Aber ich komme aus dem Formlosen. Also mein Weg ging eben eher darin, das Formlose in der Form zu sehen. Deswegen gab es auch nie ein Problem, dass jetzt die Form weg ist. Ich hatte jedenfalls dieses schlechte Gewissen, ne, oder diese Schuld, ne, weil irgendwie, ich meine, also heute weiß ich eben einfach, das ist die Angst vor sich selber gewesen, ne, die Angst vor sich selbst, die man da projiziert sozusagen auf den Guru, der da draußen rummarschiert, ne. Ich finde, der ganze Prozess ist eben auch eine Auseinandersetzung mit seinem Ego. Und wenn man da ganz in diese Tiefe guckt, dann weiß man irgendwann, wie das Ego funktioniert. Und man weiß dann eben auch, dass die Anhaftung an das Ego ist möglich, das Böseste vom Bösesten zu leben, wäre möglich, oder es eben anders zu benutzen, ne? Um es irgendwann aufzulösen. Ne? Aber diese Möglichkeit hat grundsätzlich das Ego. Und ich glaube, dass der Prozess dahin geht, dass man das eben irgendwann weiß von sich.
Also diese Suche nach Gott hast du mitgebracht, wie du gerade vermutet hast. Was du noch mitgebracht hast, ist deine Musikalität, deine gute Stimme. Das waren möglicherweise die guten Gene von Renate. Wann hast du denn entdeckt, dass du gut singen kannst? Renate.
Also ich hatte ja diese Singetherapie gemacht und als die Scheidung war, wollte ich, dass meine Kinder ein bisschen aufgefangen werden und habe beide Kinder sofort zu meiner alten Lehrerin geschickt, die ihm auch immer mit Körperübung und so weiter, aber auch mit Gesang arbeitete und da hat sie schon immer ganz viel gesungen.
Genau. Es kam irgendwann Klavier in unser Haus. Ne? Und ich war als Kind so glücklich, dass ich dieses Glück nicht aushalten konnte. Es war so stark, so intensiv, dass ich das nicht aushalten konnte und mich dann eben ans Klavier setzte und irgendwelche traurigen Melodien erfand, um mich da irgendwie wieder runterzukriegen. Ne? Und diese Melodien waren aber auch jetzt nicht besonders einfallsreich oder ich habe eigentlich immer dieselben gespielt.
6 Oktaven auf dem Klavier rauf und runter und das über eine Stunde. Es war ganz schön hart für uns.
Aber ich durfte das, ne? Da hat keiner was gesagt. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, dass es jemand stören könnte. Also da kam nicht viel Neues, ne? Genau. Aber ich habe mir die Frage nicht gestellt, ob ich gut singen kann. Das war weder mein Ziel noch mein Bedürfnis. Ich habe eben gesungen, weil ich wurde ja da zum Unterricht geschickt, ja. Aber ich habe mir nicht die Frage gestellt. Ich wollte auch keine Sängerin werden und nix, ne? Also ich habe eben gesungen. Sag ich mal, es war ja eher ein Unterricht, der gedacht war, auch zur Selbsterfahrung. Und ich bin da zum Teil auch sehr widerwillig hingegangen, ne? Also ich bin da nicht unbedingt gerne hingegangen, aber ich fand diese ganzen Lieder toll, die ich da lernte. Aber ja, das war es eigentlich.
Und irgendwann haben dir die Lieder dann nicht mehr gereicht und hast gesagt, jetzt mache ich selber welche. Wie hast du gemerkt, dass du auch komponieren und die Musik und Text machen kannst?
Gar nicht. Also das war, ich hatte Musikleistungskurs. Deswegen kam mir auch nie der Gedanke, dass ich jetzt komponieren könnte oder so. Und das kam dann eben 93, weil du sagtest, du müsstest doch eigentlich gut Lieder schreiben können. Und dachte ich, naja, mal gucken. Ich hatte keine Idee von einer Melodie, habe eine Melodie genommen, noch aus meinem Musikleistungskurs. Und ich las gerade die Bücher von Sylvia Wallimann, diese Gebete, und habe mich dann inspiriert, hingesetzt, habe also versucht, Gebet und Melodie irgendwie zusammenzubringen. Das hat eine Woche gedauert. Und danach war ich so fix und fertig, dass ich gesagt habe, ich mache nie wieder ein Lied. Das war 93.
Warst du dann wie alt ungefähr?
22. Mhm. Und das mit den Liedern, das kam dann 95. Ja, das war ein ganz besonderer Punkt irgendwie meiner Entwicklung. Also ich hörte irgendwie so innerlich, es würde irgendwas Besonderes passieren. Und dann, also irgendwie ein paar Leute wollten nach Puttaparthi fahren und dann dachte ich, naja, dann fahre ich über Bangalore und gehe shoppen. Und dachte, das sei das Besondere. Das Besondere, Schöne, wie heißen die, Punjabis shoppen zu gehen. Ja, so, es wollte aber niemand mit zu meiner Shopping-Tour. Und dann habe ich es natürlich wieder aufgegeben. Und dann kamen schon die ersten zurück von Guruji und wackelten da rum in der Gruppe mit ihrer Kundalini. Und ich habe mir das so angeguckt. Ja, und eigentlich, also mein Weg ging doch sehr gerade mit Sai Baba. Ich habe da weder rechts noch links geguckt und mich hat auch nichts anderes interessiert. Aber plötzlich hörte ich innerlich, ich soll zu dem Guruji fahren. Das war ein Schüler von Satya Sai Baba, der selber durch diesen ganzen Erwachensprozess gegangen ist und der auch mit Widerstand, weil er das gar nicht wollte, dann irgendwann Ashram errichten sollte. Dr. Goel hieß der. Und dann hieß es für mich innerlich, ich soll dahin. Und als ich diese Entscheidung gefällt hatte, wachte ich am nächsten Morgen auf und wurde eben von Melodien überspült. Das waren so viele.
Bevor du bei diesem Guruji warst?
Nur durch diese Entscheidung. Ne, und das war wie so eine, keine Ahnung, was da passierte. Also als ob mich Gott geküsst hat und dann von innen wurde ich überspült und nahm die auch erstmal alle auf Kassette auf, weil es so viele waren. Und habe dann aber auch hinterher festgestellt, okay, die bleiben, ich muss die nicht aufnehmen, die bleiben so lange, bis ich sie aufgeschrieben habe. Die werden sie immer wieder von alleine erinnern, bis ich sie aufgeschrieben habe. Und ja, und dann wurden diese Lieder mein Weg, kann ich so sagen.
Warst du denn bei diesem Guruji auch?
Ja, ich bin dann ein halbes Jahr später hingefahren und da waren ja dann schon die ersten Lieder entstanden. Also es waren diese ersten, es fing an mit Almighty God, ausgerechnet ein englisches Lied, obwohl ich gar kein Englisch kann.
Das auch von dir?
Ja, ja.
Und gleich das erste Lied zu einem Welthit, würde ich mal sagen. Den müssen wir jetzt unbedingt hören.
Ja, und dann ging das irgendwie, also zuerst kam ja immer die Melodie und dann musste ich mich eben hinsetzen und lauschen, welcher Text, welcher Inhalt die Melodie eben hat. Und dieses Lauschen, ich konnte weder meditieren, noch hat mir Seva Spaß gemacht, noch hat, es waren drei Wege, die Baba sagte, Seva, Meditation und was noch irgendwas.
Namensrezitation,
Japa. Ja, genau. Und dann habe ich immer gedacht, also okay, Gotterkenntnis nur mit diesen drei Sachen. Nee, dann habe ich das ad acta gelegt. Da habe ich gedacht, nee, also dann, das klappt in diesem Leben nicht. Dann dachte ich, okay, nächstes Leben. Und dann kamen aber diese Lieder und dann wurde ich gezwungen, mich hinzusetzen, zu lauschen. Und nach 10 Jahren habe ich ihm festgestellt, das ist mein Weg gewesen, um Gott zu erkennen, weil ich immer tiefer lauschte, immer stiller wurde, bis da eben irgendwann nichts mehr war.
Dein Weg zu Gott war zu diesem Zeitpunkt dann bereits als Liedermacherin vorprogrammiert?
Nee. Liedermacherin war zu dem Zeitpunkt irgendwie ein Hobby. Ja. Nee, also es war überhaupt kein Gedanke daran, mit den Liedern irgendwas zu werden. Und ich war auch viel zu schüchtern. Also die Sai Baba-Gruppe war ein super geschützter Rahmen, um die Lieder vorzustellen.
Also es hatte sich eine Gruppe abgespalten, halt alle die bei Dr. Goel waren, also bei Guruji waren, wir haben eine extra Gruppe gehabt, extra Satya Sai Baba-Gruppe. Und da war ein geschützter Raum und da konnten die alle gesungen werden, ja.
Das war ja ein Glück, dass meine Lieder denen gefallen haben, ja, das wusste ich ja alles nicht, ich habe die ja für mich gemacht, ja. Also ich habe die für niemanden gemacht. Die kam eben.
Die Texte zu deinen Liedern sind so speziell, dass ich mich schon manchmal frage, wie kommt eine junge Frau zu solchen Texten? Sie kam einfach so über dich von irgendwoher?
Kann man es auch nicht sagen. Also die Melodien, die kamen, die kommen auch immer noch. Und die Texte, würde ich aber sagen, die sind mein eigenes Suchen. Also ich kann heute sagen, ich habe eigentlich meinen spirituellen Weg vertont. Und dieser spirituelle Weg ist aber im Grunde der Weg von jedermann. Also da ist ja nichts, ja, so.
Ihr habt ja hier gestern ein Konzert gegeben und das eine Lied, was bin ich, wenn mein Körper nicht mehr... Wann hast du das geschrieben? Wie alt warst du da?
Was bleibt von mir? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Du bist lange nicht am Lebensende.
Aber das ist, wenn man diesen spirituellen Prozess geht, ja, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo diese Frage erscheint von ganz alleine, wer bin ich? Ja? Wer bin ich denn? Was bleibt denn übrig? Und wenn ich die konsequent verfolge, diese Frage, dann kommst du auch automatisch in diesen Prozess, der ja beschrieben ist als Neti-Neti. Ne, also du stellst deinem Geist die Frage, such mir etwas, was ewig ist. Und dann schickst du den Geist los und er findet aber nichts. Der kann nichts finden, weil der Geist selber nicht ewig ist. Also ja, ich sag mal, unter Geist verstehe ich eben so dieses Verstandes, Gemütsgedöns. Ja? Also Geist ist ja in zweifacher Bedeutung. So, und dann diesen Prozess habe ich eben einfach gemacht. Und irgendwann blieb da nichts mehr übrig. Und dann war Stille. Ja, so.
Da bleibt mir auch die Spucke weg. Hast du dein Lieblingslied, was wir jetzt spielen könnten?
Also ein Lieblingslied ist schon dieses. Was bleibt von mir, wenn dieser Körper geht?
Davon habe ich einen Mitschnitt von eurem Konzert gestern. Qualitativ nicht besonders gut, weil ich das Mikrofon einfach nur in die Luft gehalten habe. Darum hören wir hier nur einen kleinen Ausschnitt davon.
Was bleibt von mir, wenn dieser Körper geht? Wer bin ich ohne meinen Geist? Was bleibt, wenn niemals mehr ein Bild von mir entsteht? Wer bin ich, wenn all meine Sinne um, wenn mich Vergänglichkeit nicht reicht? Wer bin ich ohne alle?
Was für ein Lied. Und welche Musik mich total berührt, ist die CD von dir mit diesem Om Purnam aus der Ishavasya Upanishad. Von der habe ich noch nie gehört.
Ach, das kam eben durch diese Zeit, wo ich dann so eine Sehnsucht hatte. Da habe ich mich dann jede freie Minute, das war 2003, zurückgezogen und habe dieses Om Purnam gesungen. Und zwar die Fassung, die wir eben im Zentrum gelernt haben. Om Purnam Madha Purnamidam Purnat Purnam Udashyate. Naja, also die kennt ihr ja alle. So, und durch diese Sehnsucht und dieses Zurückziehen, da entstand ja das erste Mal, wo ich in dieses Nichts plötzlich geriet, ne? Wo plötzlich das Ich weg war, durch dieses Mantra. Und genau, da habe ich dann sehr geforscht, was ist eigentlich ein Mantra, was passiert da eigentlich in mir? Also es war so intensiv, ne, weil ich dann plötzlich die ganze Welt immer durch dieses Mantra sah, mich unglaublich auseinandersetzte mit dem Begriff von Vollkommenheit. Wir hatten eine Übersetzung, Vollkommenheit hier, Vollkommenheit dort. Dieser Prozess führte einfach dazu, dass plötzlich das Ich verschwand. Und dann habe ich auch so einen Schock bekommen, war sofort wieder da.
Ja, wie ist das? Fühlt man da was? Denkt man, man ist tot? Oder?
Nee, da ist ja was. Da ist ja was, ne? Aber das ist so ungewohnt erstmal. Es ist einfach so ungewohnt und doch gewohnt, weil es ist das Bekannteste, was wir eigentlich kennen.
Renate nickt.
Na, ich hatte so ein wunderbares Erlebnis mit Swami. Also wir hatten irgendwann mal wieder mal ein Interview und wir saßen in der ersten Line. Und das war so ein richtiges Spielchen von Swami. Also Swami kam raus aus dem Tempel, guckte zu den Frauen freundlich hin und ging zu den Männern. Und ich hatte das erste Mal einen Brief geschrieben, voller Mut. Also ich hatte mich nie getraut, einen Brief zu schreiben. Oh, da war ich ganz enttäuscht. Oh, jetzt kommt er gar nicht her. Und dann kam er zurück und dann hat sich bei mir sozusagen ein Mantra gebildet, nämlich please Swami come, please Swami come. Und ich habe das dauernd please Swami come gesagt, ohne dass ich das wollte oder so. Es gab auch keinen Ashram mehr. Ich sagte nur please Swami come. Und er kam direkt auf mich zu. Und auf der Mitte des Weges sage ich, please, Swami, take this letters. Wie ist, ich werde es nie vergessen. Und ich war voll weg. Ich habe nichts mehr gemerkt. Es gab keine Welt mehr. Es war nur noch eins mit ihm. Und er hat den Brief genommen.
Und Und was du da geschrieben hast, ging auch in Erfüllung?
Das weiß ich nicht. Es ging um ein geringes Selbstbewusstsein, denn ich musste ja immer singen. Oder ich wollte singen. Das war ja auch so ein Weg, wie ich überhaupt ins Zentrum mit dem Singen kam. Und ich hatte immer wahnsinnige Hemmung, da alleine zu singen. Und ich dachte, ich kann das nicht. Und alle finden das ganz doof. Und ich hatte auch damals die Phyllis-Christel-Arbeit gemacht und dachte auch, Mann, bin ich jetzt wirklich immer mit dem Gott verbunden und frag nach? Oder ist das mein Ego, was da was sagt? Das war so eine Unsicherheit in mir drin. Und das hatte eigentlich alles mir weggenommen, indem er den Brief genommen hat. Ne?
Was hast du für ein Glück, dass du so eine Mutter hast?
Finde ich auch.
Also es ist schon sehr lustig mit uns beiden.
Bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja. Also wir sind diesen Weg, finde ich, wirklich gemeinsam gegangen. Ja.
Ihr singt jetzt gemeinsam. Tretet ihr auch irgendwo auf?
Nö, also ich habe meine zwei Gruppen zu Hause in Berlin. Da macht Mutti meistens mit.
Ich habe meine Gruppe. Ja. Da habe ich aber einen eigenen Gitarristen.
Und unterrichtest du noch Musik?
Nein, gar nicht. Nein. Ich habe ja dann auch die Nada Brahma-Sonologie gelernt. Das war ja dann noch die Erweiterung über Ton und Klang und den Grundton eines Menschen. Also ganz altes vedisches Wissen. Und dann habe ich das gemacht und gelernt und gelehrt. Und also gelehrt nicht, also eben einfach als Beruf gemacht. Aber ich habe noch was Schönes noch zu erzählen, wie ich zum Harmoniumspielen gekommen bin. Ne? Also Klavier kannte ich ja nun schon aus meiner Kindheit, habe ja immer gespielt. Gesungen habe ich auch immer, auch schon als Kind. Also bevor ich sprechen konnte, habe ich eigentlich immer gesungen. Ich hatte zwei große Schwestern, die haben mir alles vorgesungen. So, und dann 1988, als ich das Interview hatte, das erste, da sagte mir jemand, ja, Harmonium spielen kannst du doch lernen. Das war für mich völlig, also wie, das kann man lernen? Aber das ist ja toll. Und dann hatten wir ja jemanden in Berlin, die immer Harmonium gespielt hatte in unserem Zentrum. Und die habe ich gefragt, ja, sagt, so kannst du bei mir lernen. Und dann habe ich in einem Vierteljahr 30 Batschans mit allem Drum und Dran und Akkorden alles gelernt. Und das war ein Sog, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist immer, wenn ich irgendwie 10 Minuten, 5 Minuten, 3 Minuten Zeit hatte, raste ich zu meinem Harmonium und muss da eben schnell meinen Batschan üben und singen. Also das war unglaublich.
Es geht ja wie bei Anne mit dem Klavier.
Naja, und dann hatte ich einen Traum, wo eine Freundin mit mir schimpfte, dass ich dauernd irgendwie was machen muss, immer was, irgendwas, wie noch das auch noch und das auch noch, wie jetzt musst du noch Sanskrit lernen, also bist ja wirklich unmöglich. Und dann sagte ich so ganz ruhig, ja, ich musste Sanskrit lernen, um mein Gedächtnis wieder zu erhalten. Und als ich wach wurde, dachte ich, ist ja toll. Jetzt kriege ich ein richtiges Gedächtnis wieder. Ich finde mich ja sehr, ein bisschen vergesslich und so. Und dann habe ich aber noch ein Jahr gebraucht. Und nach dem einen Jahr wusste ich, was gemeint war, mein spirituelles Gedächtnis. Ich habe mich wieder zurückerinnert, wer ich bin. Weil ich dann im Grunde genommen eben dieses ganze Gott suchen und Gott finden befriedigen konnte. Und immer über die Bhajans, über Sanskrit und hat mich ja nie losgelassen. Ne?
Auch dazu hat Anne ein Lied geschrieben.
Thank you.
Anne, du hast vorhin erwähnt, dass du über die Bedeutung der Mantra nachgedacht hast. Was ist die Bedeutung eines Mantras?
Also heute sage ich, Mantra ist dafür da, wirklich das Ego eigentlich aufzulösen. Also weil das Mantra selber ist aus einem Raum entstanden, wo kein Ego mehr ist und hat sich sozusagen in die Worte manifestiert. Und wiederum diese Worte führen das ganze Gemüt dahin, wo keine Worte mehr sind. Und dasselbe passiert eben auch mit meinen Liedern. Also wir können deutsche Mantren haben, englische Mantren in jeder Sprache. Aber das kennengelernt habe ich über die Sanskrit-Mantren, dass es so ist. Dieses Om Purnam, es hat mich so besetzt, richtig besetzt, durchdrungen. Es hat alles durchdrungen. Und es war für mich so ein faszinierender Prozess, dass das möglich ist, dass ich mich darin wirklich auflöse, in diesem Mantra. Ja.
Für die, die das noch nicht kennen und auch für die, die das kennen und es lieben, jetzt also Om Purnam.
Purnamadaya Purnamivavasishyate.
Eine Freundin hat mir dann die Ishavasya Upanishad geschenkt und zu meiner großen Freude war das Om Purnam die Anrufung von der Ishavasya Upanishad. Ja. Und dann habe ich eben die ganze Upanishad gelernt nach der Margret Distelbart. Die hatte eine Lern-CD gemacht, so habe ich das gelernt. Wobei ich heute weiß, ne, vieles wird dann doch nochmal anders ausgesprochen. Ja. Aber ich habe es eben so gut gemacht, wie ich eben konnte. Ne. Genau. Ich kann ja vielleicht noch erzählen, ne, dass ich eigentlich jetzt erst, 95 hat der Liederweg begonnen und jetzt erst kann ich sagen, jetzt hat Baba mein Leben so eingerichtet, dass ich muss nicht mehr arbeiten gehen und ich bin wirklich richtig in diesen Begriff der Liedermacherin gerutscht.
Also jetzt ist 2023.
Ja, jetzt ist 2023 und das ist für mich ein unglaublich erfüllend, dass ich jetzt in die Lage versetzt werde, wirklich meine erste CD zu machen selber. Oder CDs wären das ja jetzt zum dritten Liederbuch. Also es wären 11 CDs. Ja, das ist jetzt wirklich meine Arbeit. Ja, also wenn ich morgens jetzt aufstehe, dann freue ich mich irgendwie schon. Ne, ich mache meinen Morgenablauf und dann gehe ich zu meiner Arbeit in mein Studio sozusagen, ja. Und es ist so ein toller Prozess, ne, weil ich gehe da hin, dann sitze ich da und ich weiß nichts. Also ich habe null Idee, was aus diesem Lied werden könnte. Und das ist so ein irrsinnig toller Prozess, der ist genauso wie die Lieder kommen, genauso kommt dann eigentlich so eine fertige, arrangierte Version von dem Lied raus, ja. Das erfüllt mich total und macht mir große, große Freude.
Ich habe mal gelesen, dass Brahms gesagt hat zu seiner Musik, die hätte er gar nicht komponiert, sondern die wird einem von Gott eingegeben. Ne? Ja. Also das kannst du so unterstreichen.
Ja, genau. Genau. Und auch die Arrangements kommen dann so von Gott. Ne? Weil, und ich brauche das. Ich brauche das, dass ich nichts weiß, dass ich völlig leer bin. Und mich darauf einlassen kann. Das ist auch immer interessant, ne? Weil da ist immer so ein Moment der Angst, sich darauf einzulassen, weil du hast keine Kontrolle mehr darüber. Ne? Du kannst nicht kontrollieren, du kannst nicht sagen irgendwie, ich habe die Vorstellung, wie das werden soll. Ich will da eine Geige und ich will da eine Gitarre und ich will da ein Saxophon. Ne? Sondern du musst ganz leer werden, wieder lauschen und sozusagen aus der Stille Gott machen lassen, wie das eben wird. Ne?
Mir gar nicht vorstellen, ja. Ich bewundere ja alle großen Komponisten, wie die eine Partitur zustande kriegen. Ja,
eine Partitur ist auch wirklich schwierig, ja, mit den ganzen Instrumenten, ja.
Wir sind ja jetzt hier in Hohenpriesnitz und ihr habt gestern gemeinsames Konzert gemacht. Wer ist dann da derjenige, der sagt, wir machen jetzt die und die Lieder oder wie stimmt ihr euch ab?
Das ist in der Tat schwierig für mich, ne? Also ich kann kein Programm machen, das überfordert mich, weil wenn ich meine Gruppen mache, dann höre ich eben von innen, welches Lied jetzt kommt. Ne? Und dann ist eben so lange still, bis dann eben wieder von innen gehört wird, welches Lied als nächstes kommt. Und so ein Programm zu machen, finde ich irgendwie sehr, sehr anstrengend.
Wenn eine ganz lange Pause ist, dann springt Mutter ein und sagt, wir machen jetzt das.
Mutter macht das Programm dann. Mutter überlegt, was könnten sie sowieso singen, was könnte ihnen gefallen, nicht so viele Lieder, die sie gar nicht kennen, möglichst ein bisschen einfache Lieder auch, nicht so lang. Und so stellt sie, und dann frage ich aber immer, wer dir das recht? Aber irgendwie haben wir es dann zusammengekriegt.
Ja. Und ist sie das recht dann?
Ja, eigentlich meistens. Ja.
Ne? Mutti macht tolle Programme.
Dann freue ich mich schon auf euer Konzert heute Abend. Und ich freue mich auch auf die 11 neuen CDs, die irgendwann erscheinen werden. Danke, dass ihr heute Zeit für mich hattet. Und zum Schluss wollen wir doch aber noch ein altes, bekanntes Lied hören. Thank you. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung schon wieder zu Ende. Wir waren heute mit dem Mikrofon bei Renate Krienitz und bei Anne Tosche. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger. Tanzen wir, du göttliche Urkraft, tanzen wir und der Himmel ist hier. Tanzen wir, du geliebte Allmacht, tanzen wir, du göttliche Urkraft, tanzen wir und der Himmel ist hier. Tanzen wir und der